Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Für viele gentechnisch veränderte Lebensmittel sollen sich die Regeln ändern. Darauf hat sich gerade ein EU-Gremium geeinigt. Auch die Kennzeichnungspflicht im Supermarkt fällt unter bestimmten Voraussetzungen weg. Wir ordnen die Entscheidung gleich für Sie ein. Außerdem berichten wir darüber, wie Speckaroma schon im Mutterleib das Risiko für Fettleibigkeit erhöht. Und wir stellen ein Überschallflugzeug vor, das im nächsten Jahr über die Ostsee fliegen könnte. Zu all dem begrüßt Sie Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen. Grüne Gentechnik ist ein heiß diskutiertes Feld. Die einen sehen vor allem die Möglichkeiten, um mit neuen Techniken wie der Genschere CRISPR-Cas Pflanzen zu züchten, die zum Beispiel besser mit dem Klimawandel zurechtkommen. Die andere Seite befürchtet gesundheitliche und ökologische Gefahren, die durch Verzehr oder Freisetzung dieser Pflanzen drohen könnten. Auf EU-Ebene wurde lange um einen sinnvollen Umgang mit Gentechnik in der Pflanzenzüchtung gerungen. Letzte Nacht gab es dann eine Entscheidung. Die Regeln sollen gelockert werden. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Robert Horfi gesprochen, Pflanzenbiotechnologe am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gartersleben. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was die neue Regulierung konkret bedeutet.
Ja, die Entscheidung, der ging jetzt eine jahrelange Diskussion voraus und es geht im Kern darum, dass Pflanzen, die mit diesen neuen genomischen Techniken gezüchtet wurden, aber eben äquivalent zu konventionell gezüchteten Pflanzen sind, von den strengen Regulierungen des Gentechnikrechts ausgenommen werden sollen. Das heißt, das Gentechnikrecht an sich bleibt unverändert und es wird nur diese neue Ausnahme geschaffen.
Was heißt denn äquivalent zu klassisch gezüchteten Pflanzen an der Stelle?
Das ist definiert über einen Anhang an die neue Verordnung, die da also sehr enge Vorgaben macht, was die Anzahl der Veränderungen angeht. Und das ist also auch sehr konservativ angesetzt. Also im Vergleich zur konventionellen Züchtung sind das eher wenige Veränderungen, die da zugelassen sind. Und alles, was darüber hinausgeht, fällt dann in die sogenannte Kategorie 2 und unterliegt weiterhin den Regeln des Gentechnikrechts.
Und was gehört dazu, Kategorie 2? Also welche Art von Veränderungen betrifft das?
Das betrifft weiterhin ganz klassisch Veränderungen, wo man also Gene aus einem anderen Organismus in Pflanzen einbringt. Das bleibt also weiterhin ganz klassisch als Gentechnik reguliert. Und es betrifft eben solche genetischen Veränderungen innerhalb der pflanzlichen Gene, dass es einfach in der Anzahl über das hinausgeht, was für die Kategorie 1 zulässig ist.
Vielleicht können wir da nochmal ein konkretes Beispiel nennen. Also welche Art von Veränderungen an Pflanzen sind in Zukunft von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen?
Wenn man sich so anguckt, was bisher mit diesen Techniken publiziert ist, also wenn wir jetzt nur mal auf die wissenschaftlichen Publikationen gucken, dann deckt das eigentlich die gesamte Bandbreite dessen ab, an dem Pflanzenzüchtung per se interessiert ist. Das sind also zum Beispiel Krankheitsresistenzen, dass man also Pflanzen widerstandsfähig macht gegen Viren oder Pilzkrankheiten, dass man Erträge verbessert, dass man Inhaltsstoffe von Pflanzen verbessert, dass man Pflanzen widerstandsfähiger macht gegen sich verändernde Umweltbedingungen. Eigentlich all das, was Pflanzenzüchtung auch heute schon versucht zu erreichen.
Jetzt heißt das aber auch, wenn ich im Supermarkt vorm Regal stehe, kann ich als Verbraucherin nicht mehr erkennen, ob die Cornflakes, die ich zum Beispiel kaufe, mit gentechnisch verändertem Mais hergestellt worden sind.
Ja, zumindest wenn es also diese Techniken sind, die im Resultat dazu führen, dass der Mais sich nicht substanziell von konventionell gezüchtetem Mais unterscheidet. Das ist richtig. Diese Kennzeichnung fällt jetzt weg, ist aber aus meiner Sicht konsequent, weil eben gleiche Pflanzen hier letztlich gleich behandelt werden.
Das ist trotzdem ein Thema, was für viele Verbraucherinnen und Verbraucher zu Unsicherheit führt. Was würden Sie denen sagen?
Ja, also wir haben in der Pflanzenzüchtung einen sehr großen Werkzeugkasten, wie Pflanzenzüchtung funktioniert. Und das Bekannteste ist natürlich Kreuzen und Selektion. Aber wir nutzen da auch heute schon eine sehr große Bandbreite verschiedener Techniken, die also alle nicht kennzeichnungspflichtig sind. Und die neuen Sorten, die auf den Markt kommen, sind aber trotzdem sicher. Und Kennzeichnungen werden eben in der Regel als Warnung wahrgenommen, so wie wir Allergene kennzeichnen, zum Beispiel. Und da würde es eben eine Ausnahme sein, dass wir etwas kennzeichnen, was aber eigentlich keinen gesundheitlichen und kein ökologisches Risiko darstellt.
Wie sicher sind wir denn, dass es kein gesundheitliches oder auch ökologisches Risiko dadurch gibt? Also gibt es da wissenschaftliche Daten zu?
Also wir wissen aus der jahrzehntelangen konventionellen Pflanzenzüchtung, die eben, wie gesagt, mit vergleichbaren genetischen Veränderungen arbeitet, dass diese Pflanzen sicher sind, dass das Risikopotenzial von Kulturpflanzen per se sehr gering ist, sowohl für uns Menschen als auch für die Ökosysteme. Und da wir uns eben bei NGT1 in diesem engen Rahmen befinden, gehen also auch die Risiken von NGT1-Pflanzen nicht über das hinaus, was konventionelle Züchtung bisher macht.
Das heißt, die Methode, mit der gezüchtet wurde, ob jetzt mit Gentechnik oder durch klassische Züchtung, hat letztlich keine Auswirkung auf das Produkt und wie es wirkt.
Ganz genau. Also das ist eigentlich auch eine wichtige Kernaussage. Entscheidend für die Risikobewertung ist das Produkt und nicht die Methode, mit der die Pflanze gezüchtet wurde.
Kritiker sagen aber trotzdem, dass es ohne eine entsprechende Kennzeichnung keine Wahlfreiheit mehr gibt, ob jemand gentechnisch veränderte Lebensmittel essen möchte oder nicht. Was wäre Ihre Antwort darauf?
So wie die Verordnung bis jetzt formuliert ist, was wir wissen, werden also zum Beispiel die Biolandwirtschaft und auch die ohne Gentechnik-Branche von der Verwendung von NGT1-Pflanzen ausgenommen. Und das wird eben auch über eine Saatgutkennzeichnung gewährleistet, sodass dort also alle Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin die Möglichkeit haben, sich auch bewusst für Produkte zu entscheiden, die keine Sorten aus dieser Züchtung verwenden.
Ein weiterer Punkt der Entscheidung ist, dass Patente erlaubt sein sollen auf die Art der Veränderung. Das wird kontrovers diskutiert. Wie sehen Sie das?
Generell muss man sagen, dass Pflanzenzüchtung bisher sehr gut ohne Patente ausgekommen ist. Wir haben da ein eigenes Schutzrecht, den sogenannten Sortenschutz, mit dem also sowohl die Züchtungsfirmen als auch die Landwirtschaft sehr gut klarkommen bisher. Man hat sich da jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, dass also zum einen mit der Anmeldung der NGT1-Pflanze bei den zuständigen Behörden bekannt gegeben werden muss, ob hier Patente vorliegen für dieses Merkmal und eben auch eine öffentliche Datenbank eingerichtet werden soll, in der also diese Patente aufgeführt werden, sodass hier Transparenz geschaffen wird und die Pflanzenzüchtungsunternehmen untereinander also entsprechend Zugang über Lizenzen gewährleisten zu patentierten Merkmalen. Dazu ist aber wichtig zu wissen, dass rein rechtlich Patente nicht wirklich in dieser neuen Verordnung geregelt werden können, weil es dafür eben eigene Rechtsrahmen gibt, die Biopatentrichtlinie zum Beispiel, die dann entsprechend verändert werden müsste.
Sie selber arbeiten ja auch mit den neuen genomischen Techniken. Wie verändert diese Entscheidung denn Ihre Arbeit?
Ja, wir sind hier ein Forschungsinstitut, das heißt, wir entwickeln selber keine Sorten, aber wir forschen eben mit diesen Techniken, nutzen die vor allem, um Genfunktionen aufzuklären. Und was für uns eine wichtige Veränderung jetzt ist, ist, dass wir also zum Beispiel Versuche auch im Freiland mit solchen Pflanzen machen können, was bisher unter den bisherigen Regularien also so aufwendig war, dass es eben nicht durchführbar war eigentlich.
Heißt aber gleichzeitig ja auch, dass, wenn das im Freiland stattfindet, wieder die Sorge aufkommen könnte, dass sich genetisch veränderte Pflanzen verbreiten.
Ja, wobei solcher Versuchsanbau also wirklich sehr kleinflächig ist und kein großes Inverkehrbringen auf großen Flächen ist.
Sagt Robert Hoffi vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Bis die neuen EU-Regeln in Kraft treten können, wird es allerdings noch etwa 2 Jahre dauern. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses Sprichwort stimmt zwar nicht uneingeschränkt, aber es wird immer wieder deutlich, welchen Einfluss Eltern auf das spätere Leben ihrer Kinder haben. Auch die Zeit im Mutterleib stellt schon wichtige Weichen. Eine neue Studie bei Mäusen zeigt jetzt, auch was die Ungeborenen riechen, prägt sie langfristig. Christine Westerhaus kennt die Einzelheiten.
Während der Zeit im Mutterleib und in den ersten Lebensmonaten werden wichtige Weichen für das spätere Leben gestellt. Das haben schon verschiedene Studien gezeigt. Hat eine Schwangere Übergewicht, neigt auch ihr Kind später im Leben zu Fettleibigkeit und Diabetes. Bislang werden dafür vor allem fettreiche Lebensmittel verantwortlich gemacht, sagt Sophia Stecklerum vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln.
Der Fokus der Forschung lag immer auf den Kalorien, die solche Nahrungsmittel haben. Was wir aber herausfinden wollten, und das ist wirklich neu, ob womöglich auch der Geruch dieser Lebensmittel einen Einfluss auf das Ungeborene hat.
Um das zu untersuchen, fütterten die Forschenden trächtige Mäuse mit einer gesunden Diät, reicherten diese aber gleichzeitig mit Speckaromen an. Allein das reichte aus, um in den Nachkommen dieser Tiere eine Vorliebe für fettreiche Nahrung auszulösen. Die betroffenen Mäuse reagierten später im Leben stärker auf diese kalorienreiche Kost. Und sie wurden auch signifikant häufiger fettleibig als die Kontrollgruppe, die dieselbe Nahrung ohne Speckaroma bekam.
Es ist bekannt, dass sich der Geruchssinn bei Säugetieren schon sehr früh entwickelt. Wir wissen auch, dass die Aromen von Nahrungsmitteln ins Fruchtwasser übergehen können. Und wir konnten jetzt zeigen, dass diese Aromen im Fruchtwasser sogar die Gehirnentwicklung direkt beeinflussen können.
In Hirnscans konnten Sophia Stecklerum und ihr Team sehen, dass bestimmte Nervenzellen anders auf fettreiche Nahrung reagierten, wenn ein Tier das Aroma solcher Lebensmittel schon im Uterus wahrgenommen hatte. Das galt für das sogenannte Belohnungssystem und für Neuronen, die den Hunger und Stoffwechsel des gesamten Körpers steuern. Ob auch Menschen schon so früh im Leben auf Fettaromen geprägt werden, sei zwar noch völlig unklar, gibt Sophia Stecklerum zu bedenken. Doch bei Tieren, die in freier Wildbahn leben, sei es überlebenswichtig, einen Geschmack für essbare Nahrung zu entwickeln.
Wenn wildlebende Säugetiere von Muttermilch entwöhnt sind, sind sie auf sich gestellt und müssen selbst entscheiden, welche Nahrung ungefährlich ist. Die Natur ist aber voll von giftigen Pflanzen und Tieren. Wir denken, das ist der Grund, warum Säugetiere schon im Uterus auf bestimmte Essensgerüche geprägt werden. Wenn sie diese später im Leben wiedererkennen, ist das für sie eine Art Hinweis: Okay, ich kenne diesen Geruch, meine Mutter hat diese Nahrung wahrscheinlich gegessen, also ist sie auch für mich sicher.
Berthold Koletzko, der an der LMU München die Mechanismen frühkindlicher Prägungen erforscht, hält es für naheliegend, dass die Präferenz für bestimmte Lebensmittel auch beim Menschen über den Geruch gesteuert wird.
Es gibt ja bei Menschen ganz ähnliche Beobachtungen, jetzt nicht was die Fettaromen angeht, aber man weiß, dass natürlich auch beim Menschen die Aromen aus der Nahrung der Mutter in das Fruchtwasser übergehen. Und es gibt auch tatsächlich Studien, die zeigen, dass das eine Auswirkung hat auf das Verhalten des Kindes. Das weiß man für starke Aromen wie Alkohol, Anis, Karotten oder Knoblauch zum Beispiel, die man der Amnionflüssigkeit nachweisen kann, wenn die Mutter sie verzehrt hat. Und man weiß eben auch, dass wenn Frauen das verzehrt haben in der Schwangerschaft, dass Kinder zum Beispiel Karotten dann leichter annehmen. Also ganz ähnliche Mechanismen gibt es offenbar bei Menschen.
Ob Kinder schon im Mutterleib eine Vorliebe für Fettaromen entwickeln, sei aber bislang unklar, betont der Ernährungsforscher.
Wie Speckgeruch Mäusekinder schon im Mutterleib prägt, hat Christine Westerhaus erklärt. Das Projekt, das wir Ihnen nun vorstellen wollen, nennt sich NOVA und es ist in der Tat etwas Neues. Im kommenden Jahr soll erstmals ein Raketenflugzeug mit diesem Namen von einem deutschen Flughafen abheben und sich dem Weltraum nähern. Entwickelt wird es von der Firma Polaris. Guido Meyer stellt das Projekt vor.
Die Firma Polaris gibt es erst seit 2019. In diesen wenigen Jahren haben ihre 60 Mitarbeiter ein beachtliches Tempo an den Tag gelegt. 7 verschiedene kleine Prototypen eines Raketenflugzeugs hat das Unternehmen bereits in niedrigen Flughöhen getestet. In Kürze soll mit NOVA der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung an den Start gehen. Mina Dien ist die Projektleiterin von NOVA.
NOVA ist ein Demonstrator für ein Überschallraketenflugzeug. Es soll eine Geschwindigkeit von Mach 2 erreichen. Das entspricht der doppelten Schallgeschwindigkeit, also 680 Metern pro Sekunde.
Und das wiederum entspricht fast 2.500 Kilometern pro Stunde. Ganz schön schnell.
NOVA verfügt über 2 Antriebssysteme. Zunächst arbeiten 4 Triebwerke einer herkömmlichen Flugzeugturbine. Um Mach 2 zu erreichen, schalten wir später zusätzlich einen Raketenantrieb am Heck des Schiffes ein.
Dieser Demonstrator wird nur bis auf rund 20 Kilometer Höhe aufsteigen. Dabei soll er das Zusammenspiel der beiden Triebwerkstypen erstmals testen, erklärt Taijuir Singh, Ingenieur für den Bereich Flugdynamik bei Polaris.
Wir heben mit den Flugzeugtriebwerken ab. Sie tragen das Schiff auf eine Höhe von 6 Kilometern. Dann schalten wir den Raketenantrieb ein. Er wird Nova auf ungefähr 20 Kilometer Höhe schießen. Dort werden wir ihn abstellen.
Und dann beginnt ein gleitender Sinkflug zurück. Ähnlich den früheren US-Raumfähren, die stets antriebslos aus dem All heimkehrten. Aber nicht genauso, wie Kasra Mohebian ergänzt, der Abteilungsleiter für Triebwerksentwicklung bei Polaris.
Wir können natürlich auch, so wie das Space Shuttle, die Turbinen für einen Großteil des Rückflugs ausgeschaltet lassen und zu einem Flughafen zurückfliegen. Aber wenn wir natürlich zu einem speziellen Flughafen zurück wollen, der dann einige tausend Kilometer entfernt ist, dann ist natürlich erforderlich, die Triebwerke einzuschalten und dann da aktiv hinzufliegen.
Während die eigentliche Flugphase völlig autonom von den Bordcomputern überwacht wird, sollen Start und Landung in Menschenhand liegen und vom Boden aus gesteuert werden.
Am Joystick wird da keiner sitzen, aber es wird eine Kontrollzentrale geben, wo dann auch Drohnenpiloten operieren. Und die werden das Vehikel natürlich durch intelligente Systeme gestützt beim Start und bei der Landung operieren, was auch regulatorisch höchstwahrscheinlich erforderlich sein wird aufgrund der Operation von normalen Flughäfen.
Auf ihnen soll Nova horizontal starten und landen wie ein Flugzeug. Der erste Start ist für das kommende Jahr von Peenemünde aus geplant. Minal Jen.
Warum Peenemünde? Weil es nah ist, denn unsere Firma sitzt in Bremen. Außerdem mündet die Runway dort in die Ostsee. Bei einem Unfall würde sich das Raketenflugzeug also über Wasser befinden und nicht in Gebäude stürzen.
Wo Nova nach seinem Testflug wieder aufsetzen soll, ist noch nicht entschieden. Cuxhaven wäre eine Möglichkeit, muss aber nicht.
Das Ziel ist, überall landen zu können, auf jedem Flughafen.
Sagt Michelle Muniz bei Polaris, Spezialistin für Flugdynamik. Um sich aus dem Anziehungsbereich der Erde zu lösen, müssen spätere Versionen dieses Raketenflugzeugs noch schubstärker werden. Sie sollen dann nicht nur den Weltraum erreichen, sondern dabei auch bis zu 20 Kilogramm Nutzlast an Bord haben.
Endziel ist natürlich, Payloads in den Orbit zu bringen. Und dafür müssen wir noch sehr viel schneller werden, als was wir bei Nova erreichen wollen.
Sobald das Raketenflugzeug in ein paar Jahren soweit ist, steht einem Trip ins All von Mecklenburg-Vorpommern aus nichts mehr im Wege.
Mit Überschall über die Ostsee, ein Beitrag von Guido Meyer. Und jetzt zu den Meldungen aus der Wissenschaft heute mit Lukas Kohlenbach.
Die weltweite Kindersterblichkeit scheint wieder anzusteigen. Und das erstmals seit der Jahrtausendwende. Davor warnen Forschende in einem Bericht, den die Gates-Stiftung in Auftrag gegeben hat. In dem Report prognostizieren die Wissenschaftler, dass dieses Jahr weltweit 200.000 Kinder mehr vor ihrem 5. Geburtstag versterben könnten als noch im Vorjahr. Dann wären insgesamt 4,8 Millionen Kleinkinder verstorben. Weltweit seien die Entwicklungshilfegelder im Gesundheitsbereich in diesem Jahr um mehr als 25% gesunken, heißt es in dem Bericht. Krankheiten wie Malaria, HIV oder Polio könnten dadurch in Zukunft nicht mehr so engagiert bekämpft werden wie zuletzt.
Bei Bewerbungsgesprächen sollte die Internetverbindung stabil sein.
Denn wenn der Ton oder das Bild immer wieder aussetzen, löst das negative Gefühle beim Gegenüber aus. Das haben US-amerikanische Forschende bei einer ganzen Reihe an Experimenten nachgewiesen. Im Fachjournal Nature schreiben die Studienautoren, Personalverantwortliche beurteilen Bewerber negativer, die bei Online-Kennenlerngesprächen mit Unterbrechungen gekämpft haben. In einem weiteren Experiment haben die Wissenschaftler dann Protokolle von Gerichtsanhörungen in den USA ausgewertet. Die finden nämlich manchmal online statt. Und auch hier haben die Studienautoren gesehen, Ton- oder Bildaussetzer konnten beeinflussen, ob eine Person eine Bewährung bekam oder nicht.
In Deutschland beginnt anscheinend die Grippewelle.
Innerhalb der letzten 2 Wochen sei die Zahl der nachgewiesenen Grippeinfektionen deutlich gestiegen. Das schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem wöchentlichen Bericht über Atemwegserkrankungen. Das ist vergleichsweise früh. Meistens beginnt die Grippewelle in Deutschland rund um Silvester. Schon Ende November hat die EU-Gesundheitsbehörde ECDC darauf hingewiesen, dass die Grippesaison in Europa dieses Jahr besonders früh beginne. Eine neu aufgetauchte Virusvariante scheint dafür verantwortlich zu sein. Doch auch bei dieser neuen Variante soll weiterhin der Grippeimpfstoff zumindest vor schweren Verläufen schützen. Die Ständige Impfkommission rät unter anderem Menschen ab 60 Jahren sowie chronisch Kranken und Schwangeren, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Auch Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinischem Personal wird die Grippeimpfung empfohlen.
Jugendliche sorgen sich um eine Spaltung der Gesellschaft.
Mehr als die Hälfte aller Befragten hat das bei der sogenannten COPSI-Studie angegeben. Die COPSI-Studie untersucht seit 2020, wie sich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland entwickelt. Das Forschungsteam der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf hat die Ergebnisse der neuesten Befragungsrunde nun in einem Preprint veröffentlicht. Das heißt, der Fachartikel muss noch unabhängig begutachtet werden. Die Wissenschaftler schreiben, dass die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen inzwischen besser sei als noch zu Zeiten der Pandemie. Vor der Corona-Pandemie hätten sich die Kinder und Jugendlichen jedoch noch wohler gefühlt.
Die Malaria-Fälle könnten wieder steigen.
Davor warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie hat heute ihren jährlichen Weltmalaria-Bericht vorgestellt. Die Erreger der Malaria würden zunehmend Resistenzen zeigen, so die WHO. Vor allem in Ländern südlich der Sahara sei das zu beobachten. In mehreren ostafrikanischen Ländern haben Gesundheitsbehörden eine Resistenz gegen Artemisin festgestellt. Der Wirkstoff gilt als das wichtigste Mittel gegen Malaria. Allerdings gibt es auch Fortschritte, denn die WHO empfiehlt mittlerweile zwei Impfstoffe. Laut dem Bericht haben inzwischen 24 Länder diese Impfstoffe eingeführt. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat dabei mitgeholfen, die Impfdosen zu liefern.
Sternzeit, 4. Dezember, die längste Vollmondnacht des Jahres. Immer öfter ist in sozialen Netzen vom Supermond die Rede. Angeblich steht auch mal ein Blut- oder gar ein Mikromond am Himmel. Die Sternzeit setzt noch einen drauf. Heute Nacht erleben wir den Gipfelmond oder den Dauermond. Kurz nach Mitternacht ist Vollmond. Die strahlend helle Kugel leuchtet dann mitten im Sternbild Stier, in der Gegend, in der die Sonne Anfang Juni steht. Allerdings zieht der Mond heute Nacht 4 Winkelgrad höher über den Himmel als die Sonne kurz vor Sommeranfang. Der Vollmond steht heute so steil am Firmament wie sonst nie in diesem Jahr. Daher ist die Mondnacht besonders lang. In der Mitte Deutschlands steht der Mond mehr als 18 Stunden am Himmel. An der dänischen Grenze sind es sogar mehr als 19. Das liegt an der Bahn des Mondes, die um 5 Grad gegen die scheinbare Sonnenbahn geneigt ist. Der Mond steht im Laufe eines Monats bis zu 5 Grad höher oder tiefer als die Sonne. Derzeit kommen die 5 Grad fast am höchsten Punkt der Sonnenbahn noch obendrauf. Der Gipfel des Mondes ist jetzt besonders hoch. Da die Mondbahn mit einer Periode von 18 Jahren eiert, kommen die 5 Grad nicht immer nur im Stier obendrauf. Bald sind die Rekordhöhen vorbei. In 9 Jahren hat sich die Mondbahn so weit verschoben, dass sie im Winterhimmel 5 Grad tiefer als die Sonnenbahn entlangläuft. Dann befindet sich der Vollmond fast eine Handspanne bei ausgestrecktem Arm tiefer am Firmament als heute Nacht der Gipfelmond. Und die Mondnacht ist rund 2 Stunden kürzer.
Mit dieser Sternzeit von Dirk Lorenzen geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wenn Sie weiter zuhören mögen, dann habe ich jetzt noch einen Hörtipp für Sie.
Es war in der Wüste Negev. Und ich laufe da über dieses Festival. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe. Ich weiß noch nicht mal, ob ich männlich oder weiblich bin. Ich weiß nicht, woher ich herkomme. Und im ersten Moment war das beängstigend.
Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, die Psychonauten.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning.
Und Anneke Meyer. Arndt war in seinem früheren Leben mal Chemiker und ich war mal Neurobiologin. Wir sind also wissenschaftlich vorbelastet und glauben, dass alles erklärbar sein muss. Und uns vom Gegenteil zu überzeugen, das wird ganz bestimmt nicht leicht sein.
Traum, Rausch, Ekstase. Wir wollen Menschen treffen, die ihr Bewusstsein verändern, mithilfe von Drogen oder auch mithilfe von Maschinen.
I mean, no one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Hier sagt euch jemand absolute Klarheit, innerer Frieden, keine Sorgen. Das ist eigentlich ein körperloser Zustand von so einer absoluten Perfektion, den sie alle miteinander teilen.
Ja, ein Zustand ohne Zweifel, voller Harmonie.
Total Peace, no worries.
Die Psychonauten, die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt.
Plötzlich aus dem Schlaf heraus sieht sie etwas ganz Helles. Und dann kommt dieser Befehl. Geh und handle.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.